Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Bei uns zu Gast heute die Tänzerin, Dozentin, Choreografin für orientalischen Tanz und Folklore, Hawa, alias Eva Seibert. Hallo.
Hallo.
Frau Seibert, die erste Frage bei mir immer so, beziehungsweise die erste Geschichte in meiner Sendung, eine kleine Vorstellungsrunde. Mit wem haben es denn die Zuhörer und Zuhörerinnen zu tun?
Ja, ich bin orientalische Tänzerin seit 1984 und habe seit 2004 in Ulm auch ein orientalisches Tanzstudio.
Ah ja, aber Sie waren ja nicht immer Tänzerin. Bei der Vorbereitung haben Sie mir was erzählt. Sie waren mal Bildhauerin. Das heißt also, irgendwie sind Sie ja künstlerisch tätig schon gewesen. Aber erste Frage, wie sind Sie denn überhaupt auf die Bildhauerei gekommen und wo haben Sie denn da Ihre Ausbildung gemacht?
Ich habe angefangen erst mit Schreiner, als Schreinerlehre, weil ich wollte eigentlich Innenarchitektin werden. Und dann haben wir da zufällig so Kurse besuchen können für Holzschnitzerei. Und dann habe ich gedacht, nee, Schnitzen ist eigentlich besser wie Schreinern. Dann habe ich die Schnitzschule besucht in Garmisch. Die habe ich auch abgeschlossen, also abgeschlossene Lehre. Und war da auch selbstständig. Und mein erster Mann war auch Holzbildhauer. Und wir hatten zusammen eine Werkstatt. Und als wir uns dann getrennt haben, hatte ich dann noch kurze Zeit in Memmingen alleine eine Werkstatt. Aber davon konnte ich wieder nicht mich und meine Tochter nicht ernähren. Und habe in der Zeit Tanzen angefangen.
Aber woher sind Sie denn eigentlich? Aus der Memminger Gegend? Oder?
Ja, so. Also wenn mich die Leute fragen, woher ich bin, dann sage ich immer, mein Vater war Perser und dann geben sie Ruhe, aber ich sehe ja immer orientalisch aus.
Ja, okay.
Nee, ich bin aus München, gebürtige Münchnerin.
Das heißt, da haben Sie auch Ihre Schreinerlehre gemacht?
Nee, am nicht? Ammersee. Also Schreinerlehre in Garmisch, aber aufgewachsen am Ammersee. Mhm. Genau.
Ja, und dann stellt sich natürlich mir die Frage, wenn Sie da als Bildhauerin, Holzschnitzerin, Holzskulpteurin, ich weiß nicht, wie man es dann jeweils nennen kann, wahrscheinlich stimmt alles irgendwo. Wie sind Sie denn dann eigentlich zum Tanz gekommen und warum eigentlich orientalischer Tanz?
Ich glaube, das war die Zeit einfach. Das war, meine Schwester ist 83 nach USA ausgewandert. Und hat zu ihrem ersten Heimatbesuch, das war Weihnachten 83, hat sie mir eine Pumphose mitgebracht und drei Kassetten. Und hat mir ein paar Schritte gezeigt, also die sie dort drüben gelernt hat. Und hat gemeint, das wäre doch was für mich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre was für mich.
Also ihre Schwester ist, wenn man von Schuld sprechen kann, ihre Schwester ist schuld. Die hat sie draufgebracht, sogar
so
die Hose.
Kann man so sehen.
Ist übrigens ganz witzig, muss ich mal loswerden, bei den Jugendlichen heißt es jetzt nicht mehr Pumphose oder Bauchtanzhose, sondern die reden dann immer von der Aladdin-Hose.
Das wusste ich jetzt noch nicht.
Ja, das ist halt, das sieht man, wie die von Comics, Disney und so weiter,
genau,
die assoziieren es mit Aladdin.
Genau.
Eine Aladdin-Hose. Ja, also ihn hat man eine Aladdin oder eine Jasmin-Hose.
Na, also damals waren es einfach türkisch. Es war ja noch mehr die türkische Richtung am Anfang und aus Amerika kam es ja auch zu uns, der ganze Bauchtanz. Und die haben es ja wiederum von den Libanesen und von den Türken, die nach Amerika ausgewandert waren, gelernt. Und deswegen war erst der türkische Stil bei uns auch vorherrschend, also wie mit Pumphose.
Also das hat eben ihre Schwester mitgebracht, sozusagen auch die CDs oder Platten oder
genau,
Kassetten waren es ja mal damals.
Genau,
noch
Platten. Platten?
Ja, so richtig Vinyl noch.
Ja, das noch. Kann man nicht mehr abspielen.
Und das war also türkischer Bauchtanz.
Das war eine Mischung. Wir hatten ja sowieso keine Ahnung am Anfang.
Ja. Ach so, ihre Schwester hat einfach irgendwie.
Man hat halt irgendwas gemacht, ne?
Ja. Ja gut, also, aber es hat sie doch dann irgendwo so fasziniert, dass sie gesagt haben, oh ja, das ist was für mich.
Ich fand das irre, was man da alles bewegen kann. Also wie man die Körperteile einzeln bewegen kann, wieder zusammensetzen, das hat mich total fasziniert und es ist mir leicht gefallen vor allen Dingen. Also ich hatte ja überhaupt keine Probleme damit.
Naja, aber warum ist es jetzt kein Hobby geblieben? Ich meine, manche Leute, die finden Spaß dran, sind auch im Hobbybereich ganz gut. Aber ja, das Ganze dann doch irgendwo, wenn ich jetzt so Ihre Biografie, die ich vorher gelesen habe, angucke, zum Beruf zu machen, das ist doch noch was anderes.
Ja, das ist schon was anderes, aber ich habe ja mit der Holzbildhauerei auch nichts verdient.
Ja.
Das war ja auch brotlose Kunst. Ja. Nee, also das war dann so, dass ich hatte damals so eine Frauengruppe in Memmingen und denen habe ich dann meine Künste damals vorgeführt und haben gesagt, oh, toll, geh doch zur Volkshochschule, gib doch Kurse. Und
ach so.
Das habe ich dann gemacht und dann war die Nachfrage der Wahnsinn, weil das war eben gerade, der Zug ist gerade eingefahren im Bahnhof. Und das war gerade der Boom. Ich hatte die Kurse voll mit 18 Leuten und 18 auf der Warteliste und so weiter.
Ja.
Und ja. Und dann habe ich festgestellt, mit Tanzen kann ich mehr verdienen.
Ja.
Und dann hat sich das so langsam umgedreht. Dann war dann die Bildhauerei dann nur noch das Hobby für Geschenke. Und nach einem Dreivierteljahr habe ich nur noch vom Tanzen gelebt.
Ja gut, wenn man sagt, vom anderen kann man nicht leben.
Ja, und da konnte ich dann davon leben, ja.
Wie groß? Also das heißt, die Nachfrage war wirklich so, dass Sie Warteliste hatten?
Ja, also allein Volkshochschule Memmingen waren die Kurse voll mit 18 Leuten und 18 auf der Warteliste. Das kann man sich jetzt nur noch träumen.
Mhm.
Also jetzt sind maximal 12 Leute, aber keine mehr auf der Warteliste. Ja, also ist es ganz normal so, aber eben nicht mehr der Boom, der es damals war. Und da haben dann eben die Volkshochschulen im ganzen Umkreis von Kempten und Ochsenhausen und weiß der Henker was. Die haben alle in Memmingen danach gefragt und dann hätte ich überall Kurse geben können. Ja. So viel Zeit hatte ich gar nicht. Und dann haben dann die Mädels, die im allerersten Kurs waren, die haben dann gleich nach diesem einen einzigen Kurs selber Kurse gegeben. Also die konnten so viel wie ich, gar nichts. Also nicht viel, aber sie haben Kurse gegeben, weil die Nachfrage so groß war.
Ja, das wollte ich jetzt überhaupt gerade fragen. Sie haben da Kurse gegeben. Haben Sie da schon vorher eine Ausbildung gemacht oder haben Sie das jetzt einfach so nach dem Motto, ich kann es oder ich möchte das Wissen weitergeben? Wie ging das?
Also ich habe mir ja leicht getan mit dem Tanzen. Also ich habe ja überhaupt kein Problem gehabt. Ausbildung hatte ich überhaupt keine. Null. Weder pädagogisch noch anatomisch noch sonst irgendwie. Nein, ich habe das umgekehrt gemacht. Ich habe erst unterrichtet und danach habe ich dann so meine Ausbildung gemacht. Ich habe dann Ballett und Jazz und halt so Standardsachen, aber auch, eben auch Gesundheitskurse, dass man dann auch mal gelernt hat, was man in der Gymnastik tun soll und was nicht.
Gut, aber jedenfalls, wenn ich das so zusammenfasse, Sie hatten Spaß dran, Sie haben sich das einfach zugetraut, weiterzugeben und das hat Erfolg gehabt und aufgrund dieses Erfolgs haben Sie gesagt, ja, jetzt stelle ich es dann auf eine professionelle, in Anführungszeichen, Basis.
Ja, professionell ist, wenn man davon lebt. So gesehen war es professionell, ja.
Ja, und hinterher, ich meine jetzt auch von der Ausbildung her und dann diesen Zusatzsachen, dass man sagt,
klar.
Okay, vielleicht ist jetzt professionell nicht das Richtige, sondern ich gebe dem jetzt noch ein Fundament, vielleicht ist das
genau,
der beste Ausdruck.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, damit wir mal so auch ein bisschen musikalisch in dieses ganze Thema reinkommen, die Frau Seibert hat uns eine ganze Menge Musik mitgebracht und was es jetzt genau ist, hier stehen eigentlich nur Stichworte, zum Beispiel algerisch. Frau Seibert, was bedeutet eigentlich Ihr Künstlername Hava?
Hava heißt einfach Eva.
Ah.
Auf Türkisch, auf Arabisch, auf Israelisch.
Ah ja, jetzt, wenn man so nachgräbt, kann man es vielleicht verstehen. So. Ja, ja,
ja.
Okay. Ja, weil ja, stimmt, da gibt es ja auch Anne für Mutter, glaube ich, gell? Und oder
Türkische,
Frau. Ja, ja, und die Anna gibt es ja auch als Name. Das hängt, glaube ich, auch alles irgendwie zusammen. Ja, also es gibt nicht nur lateinische Einflüsse.
Mal V in der Mitte.
Ja, ja. Ja, es ist sogar zwei.
Genau. Naja, wobei, man kann es auch mit Hawa schreiben, also auf Arabisch.
Okay, damit sind wir arabisch-orientalisch, da sind wir jetzt beim Stichwort. Das Lied, das wir gerade gehört haben, das war aus Algerien. So unbedingt meinen geografischen Kenntnissen nach ist es ja jetzt nicht so Orient. Ach so, noch was zum Musikstil. War das jetzt Rai oder ist Rai wieder was anderes? Also es gibt ja so eine algerische Musikrichtung. Ist jetzt nicht unbedingt. Okay, jetzt habe ich sie auf dem falschen Fuß erwischt. Nee, muss jetzt auch nicht sein. Aber jetzt zu dem
so
Thema.
Sowas nehme ich jetzt lieber so zum als Warm-up-Musik. Ja, ja. Also so. Weniger jetzt für Auftritte oder sowas. Also, ja. Das ist einfach schön.
Um was geht's bei dem Stück?
Um was geht's im Orient?
Ja, immer. Nicht immer.
Ja, Eni Alel, mein Auge, meine Nacht.
Ach so.
Ja, also immer Liebeslieder, eigentlich. 99,9%.
Okay. Gut, aber jetzt zu der Frage, was ist Orient, was sind orientalische Tänze?
Im Großen würde ich jetzt mal sagen, alle Hoftänze, alle Folklore-Tänze vom Maghreb bis Indien eigentlich was. Gehört ja eigentlich auch, das ist dann der hintere Orient sozusagen, vordere Orient, der hintere Orient. Ja. Und im näheren Sinn verstehen, denke ich, die meisten Leute darunter Bauchtanz unter orientalischen Tanz. Ja. Das war ja dann auch lang die Streitfrage, sagt man jetzt Bauchtanz oder sagt man jetzt orientalischer Tanz? Wir haben früher Bauchtanz gesagt, dann hat man gesagt, das ist schlecht. Wir müssen orientalischer Tanz sagen, weil Bauchtanz ist ja verrucht. Haben wir jetzt alle orientalischer Tanz gesagt, dann kommt die Choreografen-Koryphäe aus Ägypten und sagt, we dance belly dance, not oriental dance.
Ach so.
Genau, also sie besteht darauf, dass man Bauchtanz sagt, weil der Bauch das Zentrum der Emotionen ist und man den ja auch mit bewegen soll.
Also für mich, ja, gut, Indien geografisch, vielleicht gehört es dazu, vielleicht auch nicht. Es gibt ja auch so Randgebiete, aber sage ich jetzt mal so, Südindien, glaube ich, Kerala, das würde ich jetzt nicht mehr so zum Orient dazu zählen.
Nee, also nicht mehr so wirklich, das ist dann schon sehr spezialisiert.
Ja. Aber wie ist es eigentlich mit diesen innerasiatischen Staaten, also Turkmenistan, Kasachstan, Usbekistan,
ja, zählt das auch noch dazu? Gehört eigentlich schon dazu, also usbekische Tänze haben wir auch gemacht. Ich war auch zweimal in Usbekistan.
Mhm. Sie sind also aufgrund ihrer tänzerischen Tätigkeit auch in der Gegend rumgekommen?
Ja, nicht von selber. Ich wollte das. Mir haben die gefallen, die Tänze. Und also da ist keine Hüfte zum Beispiel, keine Hüftbewegung. Aber sehr viel Arme, sehr viel Hände. Also es ist schon ein bisschen Richtung Indien, also einfach von
also
den mehr
jetzt,
Hände, mehr Mimik.
Also
und
jedenfalls
weniger
jetzt nicht Belly Dance.
Nein, also.
Ja, also dann ist es, muss man schon differenzieren. Also
ja,
das
genau.
War für die Ägypter oder Ägypterinnen ist der Bauchtanz im Mittelpunkt und für die Leute da in diesen innerasiatischen Ländern dann doch eher, wie Sie gesagt haben, Hände, solche Dinge.
Also ich sage es immer gerne so, man kann eigentlich die ganzen Chakren durchgehen beim orientalischen Tanz. Wenn ich im Maghreb anfange, das ist eigentlich das Wurzelchakra, das ist sehr erdig, das ist sehr, ja, auch schwer, trotzdem bewegliche Beckenbewegungen in erster Linie und überhaupt kein Fokus auf schöne Hände oder schöne Arme. Also da wird einfach das Becken bewegt und das virtuos. Und je mehr ich dann Richtung Asien komme, desto mehr wird der restliche Körper noch dazugenommen. Also Türkei ist dann schon sehr beweglicher Oberkörper und die Rückbeugen zum Beispiel und die ganzen Achterfiguren oben im Oberkörper oder mit der Hüfte, die gehören schon nach Asien. Und das trifft sich eben genau am Schnittpunkt Türkei und Ägypten.
Also das
genau,
sind
da kommt
so
der asiatische und der afrikanische Einfluss zusammen. Also afrikanisch sind ja eigentlich diese Beckenkippbewegungen, diese pulsierenden Bewegungen oder auch das schnelle Beckenkreisen. Oder Hula-Kreis, sagen wir auch, Afro-Kreis. Und aus Asien kommen die beweglichen, filigranen Oberkörper- und Hand- und Armbewegungen.
Was
und auch die Mimik.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen türkischen und ägyptischen Bauchtanz? Es gibt ja da immer so, ich habe das mal über meine Frau mitgekriegt, dass es manchmal so nach dem Motto, das ist ja bloß türkischer Bauchtanz oder sonst was. ich meinte das jetzt nur ein bisschen ironisch, aber da gibt es doch sicher Unterschiede.
Ja, klar. Es gibt natürlich auch Grabenkämpfe. So.
Ja, tatsächlich.
Ja gut, wir haben alle mehr oder weniger türkisch angefangen, weil es gab damals noch keine Ägypter in Deutschland. Also 84 waren noch sehr sporadisch. Dann kamen so die ersten Dozenten mal in München an Ägypter und so. Wir haben auch gut gemischt alles, keine Ahnung von irgendwelchen Stilrichtungen. Das hat sich erst dann so, diese Nebel haben sich dann erst später so gelichtet, was wir da so eigentlich alles machen. Also ägyptisch ist eher nach unten, erdig, binnenkörperlich. Und der typisch türkische Stil, wie er zumindest früher war, ist nach außen. Also Hüfte eher hoch und große Bewegungen, Schritte, also eher, wie sagt man, expressiv.
Expressiv, ja.
Genau, so.
Ausdruckstanz.
Genau, und das andere ist eher so Variationen, also kleine Variationen mit der Hüfte. Also so ein ägyptischer Tanz, der kann schon mal eine Dreiviertelstunde, Stunde gehen und dann kommen Variationen. Und das ist eben ähnlich wie bei der Musik, da kommt die gleiche Strophe nochmal mit einem kleinen Schnörkel drin, der jetzt anders ist als in der letzten Strophe. Und genauso macht es die Tänzerin auch. Und wer was davon versteht, für den ist es toll zum Zuschauen. Aber wer natürlich nur Action haben will, der sieht den Unterschied gar nicht.
Naja.
Der sieht die Feinheiten gar nicht.
Hat der, das ist jetzt eine Entscheidungsfrage, was er sagt, so normal mache ich das eher weniger, aber hat dieser türkische Bauchtanz so höfischen Hintergrund? Ich meine, es gab ja das Osmanische Reich, war ja, sagen wir mal, lange, lange Zeit beherrschend in der Ära und ich könnte mir schon vorstellen, dass das also auch so höfische Einflüsse hatte.
Ja, ich denke, das ist so eine Mischung. Also zum Teil, die haben natürlich am Hof getanzt und da waren ja auch Sklavinnen, gut ausgebildete Sklavinnen, also nicht, was man sich jetzt so vorstellt unter Sklaven. Die waren ja zum Teil sehr, sehr teuer gehandelt, wenn die gute Gesangs- und Tanzsklavinnen waren. Die waren ja gebildet und waren jetzt zur Unterhaltung da. Die haben sich bestimmt alle gegenseitig Sachen gezeigt und miteinander getanzt. Was hätten sie denn sonst tun sollen den ganzen Tag, ne? Ja. Also die waren alle zusammen,
ja, okay, ja, Zeit,
haben Musik gemacht.
Ja, ja.
Und dann hat die eine von der aus Persien gelernt und die andere von der aus Syrien und wo sie halt alle her waren. Und ich denke, so ist die Mischung auch entstanden. Ja. Und dazu kamen aber dann noch eben die Zigeuner, ja, die Cengi, die dann kam noch dieser Straßeneinfluss dazu. Ja.
Jetzt sind wir eigentlich schon bei der Ausbildung. Ich meine, Sie haben die Kurse gegeben, Sie haben unterrichtet, aber wenn ich das jetzt so raushöre, Sie haben ja auch selber dazu gelernt. Wie ist Ihr da sozusagen Ihr Werdegang gewesen?
Oh je.
Also. Ah, ja. Er muss jetzt nicht chronologisch sein,
ja,
aber...
Ja, nee. Ja, ich habe erstmal die Basis nachgeholt, indem ich dann sechs Jahre Ballettausbildung gemacht habe. Und Jazz und ja, die orientalischen Sachen habe ich natürlich bei orientalischen Lehrern gelernt. Also bin zum Teil eben, wie gesagt, auch hingefahren, Syrien.
Echt?
Gott sei Dank war ich rechtzeitig in Syrien. Mhm. Jetzt ist da alles nichts mehr da.
Jetzt ist nichts mehr, nee, da
genau.
Kann jetzt nichts
und
mehr.
Usbekistan war ich zweimal und habe dort Unterricht genommen. Und ja, ich habe mir das halt schon gerne vor Ort angeschaut, weil es waren hier auch viele, viele widersprüchliche Informationen unterwegs über irgendwelche Stile und was man jetzt dazu trägt und wo der herkommt und was das bedeutet, dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, nee, also ich lasse mich jetzt von denen da nicht mehr weiter verkackeiern. Ich fahre jetzt dahin und gucke es mir selber an. Und ja, dann weiß ich, was Sache ist.
Ja. Genau. Okay, Ballettausbildung, ganz kurzes Stichwort, wo?
In Memmingen beim bei der Tosca.
Mhm.
Auf der Nudelburg.
Was heißt da Nudelburg?
Nee, das ist die Adresse.
Ach so, das heißt
ja, das
so.
Heißt so.
Gut.
Ja, ganz
zweite Frage, weil ja, mich interessieren immer so Modedinge auch ein bisschen was. Sie haben jetzt gerade so als Stichwort mir geliefert, was man dazu trägt. Was trägt man denn dazu? Ich meine, ursprünglich haben Sie eine Pumphose.
Das war die türkische Variante,
ja, ja.
War die Pumphose, ja, genau.
Ja.
Das heißt, zum Auftritt nicht. Zum Auftritt war dann eher relativ knappe Bauchtanzkostüme, die türkischen. Die waren sehr, sehr knapp und auch kein geschlossener Rock und so weiter. Und wenn man dann eine Pumphose drunter angezogen hat, haben die immer gesagt, du bist eine dumme Bauchtänzerin, du kriegst ja kein Trinkgeld, wenn du dich so anziehst.
Also die Pumphose ist jetzt keine typische Bauchtanzhose, sondern es ist mehr so ein Rock, oder?
Also
oder so ein Mittelding.
Jetzt gibt's ja, also jetzt wird eigentlich nur noch ja mit Kleidern, also geschlitzte Röcke, lange Kleider, Ja, das hat sich total geändert. Also die waren ein bisschen naiv, halt so 80er Jahre noch, 90er Anfang. So schöne weite Röcke und bauchfrei, das muss jetzt alles nicht mehr sein. Also das unterliegt Moden wie überall sonst auch.
Ja, das könnte natürlich
wie
auch
gesagt,
den...
Die Haremshosen kommen aus der Türkei. Ja. Ja.
Aber es könnten natürlich jetzt auch diese, ja, nenne ich es jetzt mal religiösen, fundamentalistischen Einflüsse sein, die die Kleidung beeinflussen.
Bei denen darf man eh nicht tanzen.
Ja, nee, weil, nein, vielleicht, also unter Umständen darf man ja gar nicht mehr tanzen oder vielleicht so. Aber dass man halt, wenn man tanzt, dann doch ein bisschen mehr bekleidet ist. Habe ich das so richtig rausgehört, dass es nicht mehr so viel Haut gezeigt wird?
Ja, das war ja früher, also in 50er, in der Nasserzeit in Ägypten war es ja auch so, dass der dann quasi bestimmt hat, dass die Tänzerin jetzt keinen nackten Bauchnabel mehr haben darf. Und dann haben die Tänzerinnen, die waren ja auch nicht doof, haben sich dann einfach diesen Glitzerstein in den Nabel geklebt. Und da war der Nabel auch nicht mehr zu sehen. So kam dieses mit dieser. Und dann gab es so einen Netzstreifen vorne runter. Da war dann der Nabel auch nicht zu sehen, aber der Rest war auch nackig. Also,
man findet ja, dann immer Möglichkeiten, das
immer,
Gesetz einzuhalten. Ja, so. Und wenn man transparenten Stoff nimmt, dann ist es zwar ganz gedeckt und man sieht trotzdem.
Ja, genau. Und so ist es jetzt eigentlich, dass also hauptsächlich so transparente Bauchnetze werden viel verwendet.
Ja, in Asien, da sieht es sich ein bisschen anders aus.
Die sind angezogen.
Ja. Wie sehen diese Kleider aus?
Das ist grundsätzlich eine Hose drunter, dann kommt ein Kleid und dann kommt ein Mantel.
Und wahrscheinlich alles.
Und dann kommt eine Kopfbedeckung, meistens mit Schleier.
Ja. Sehr schön verziert wahrscheinlich.
Und Schuhe, ja, mit Absatz. Okay. Natürlich alles schön verziert, ja, aber die sind angezogen. Das sind Hoftänze, ja.
Okay, jetzt haben wir vorher gesagt, dass eigentlich Indien schon ein bisschen die Grenze ist, aber trotzdem Bollywood Pretty Woman, da bin ich jetzt neugierig, was das ist. Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM, bei uns zu Gast Eva Seibert Aloha Hava. Und sie ist Tänzerin, Dozentin, Choreografin und unser eigentliches Thema heute ist der orientalische Tanz und die orientalische Folklore. Frau Seibert, wer kommt denn eigentlich zu Ihnen?
Oh, im Prinzip habe ich eigentlich Frauen von allen Altersstufen. Also bis vor kurzem hatte ich noch eine 13-Jährige im Kurs und meine Älteste ist, ich glaube, 72 oder so.
Und was ist eigentlich so die Motivation?
Also ich glaube, die meisten haben einen Mann zu Hause, der nicht gerne tanzen geht. Und sie wollen aber selber gerne tanzen. Und das Schöne ist halt, beim orientalischen Tanz braucht man keinen Mann. Das war auch eines meiner Motive damals, wo ich angefangen habe, weil ich immer gern getanzt habe. Aber ja.
Warum sind Männer eigentlich so Tanzmuffel?
Das ist bloß bei uns so. Das ist, im Orient ist es nicht so.
Sind die einfach faul oder... Oder schämen sie sich, denken sie, das ist nicht männlich? Oder
vielleicht,
was haben sie für Vermutungen?
Keine Ahnung. Ja, also Bequemlichkeit schon. Also nicht Faulheit. Faul und bequem ist ja ein Unterschied.
Ah ja, okay. Naja, im Garderobengraben geht das was anderes. Das ist ja auch nicht. Ja.
Tun keine
sie
Ahnung.
Garderobengraben als.
Ja, und dann könnte ich mir schon vorstellen, ja, vielleicht hat man Angst, sich zu blamieren. Oder ja, dass man nicht so eine gute Figur abgibt oder so.
Ja.
Keine Ahnung, müssen wir sie mal fragen.
Ästhetische Gründe, ja. Gut, ich beantworte die Frage jetzt nicht für mich. Das mache ich jetzt nicht, nein. Okay, ja, also es kommen Leute oder Frauen aller Altersklassen. Und wie habe ich mir denn jetzt so einen Unterricht vorzustellen?
Wir machen erstmal ein allgemeines Warm-up. Also, dass der ganze Körper ein bisschen warm wird, die Muskeln locker, also aufs mental auch einstellen, aufs Tanzen, abschalten von Einkaufsstress, Kinderstress, sonstigem Stress, also einfach mal ankommen durch das Warm-up auch. Und dann mache ich grundsätzlich in allen Kursen immer die Isolationsübungen durch. Das heißt, wir haben ja beim orientalischen Tanz drei Körperzentren, das ist der Kopf, Brustkorb und Hüfte. Und die kann ich ja in verschiedenen Ebenen bewegen, also sagittale Ebene, Frontalebene und so weiter, horizontal. Das kann ich auf allen drei, in allen drei Zentren bewegen. Und diese Übungen, die mache ich jedes Mal durch, weil das ist dann die Basis für die Beweglichkeit.
Jetzt kam schon wieder ein Fremdwort und die Leute wissen nicht, was die sagittale Ebene ist.
Sagittal ist die Ebene Hamsterrad. Ja, also nach vorne. Von Sagitta der Pfeil, der geht nach vorne ab.
Ach so.
Genau, das ist alles, was in die Richtung geht. Horizontal ist die flache.
Ja gut, das versteht man.
Das versteht man doch, genau.
Ja gut, Sagittal, also auch so entlang der, wenn man die Wirbelsäule jetzt so als
ja, frontal ist quasi die Spiegelfläche. Ja. Mhm. Und da gibt es auf diesen Ebenen, also ich arbeite mit diesen drei Ebenen hauptsächlich. Man kann auch mit Achsen, aber dann wird es kompliziert. Und dann werden auf diesen Ebenen eben die einzelnen Körperzentren isoliert bewegt und hernach wieder zusammengesetzt.
Also sie spielen also, sage ich jetzt mal, natürlich klar, Musik, ohne Musik kann man nicht wirklich tanzen.
Genau.
Und dann wird eben die Übung gemacht, dass man sagt, okay, jetzt kommt nur der Oberkörper dran. So,
ja, da gehe ich durch, da mit den Schultern fange ich an, alle möglichen Schulterbewegungen, dann kommt der Oberkörper dran. Ja, und dann kommt die Hüfte und wenn alles warm ist, dann kann man auch noch Kopf verschieben machen oder sowas. Das sollte man aber erst machen, wenn dann die Schultern schon warm sind.
Ja, genau. Und keine Klimaanlage.
Genau, ist keine kalte Klimaanlage.
Ja, weil mir tut im Moment der Hals weh. Also deswegen mache ich jetzt die Übungen, die Frau selber da hier mal so zeigt. Das ist ja immer ein bisschen schade, dass es kein Fernsehen ist, wie sie gerade ihren Kopf bewegt
aber
hat.
Das mache
ich jetzt, aber
gell?
Ja, hilft das.
Dann ja, muss ja, doch,
jetzt,
diese Locker machen wir hinterher.
Mach ich hinterher jetzt ja, genau. Nicht, sonst stoße ich meine Nase noch ins Mikrofon. Das wäre jetzt nicht so gut. Also, das heißt, die Isolationsübungen und dann kommt letztendlich der ganze Körper und dann geht's ab.
Genau, und dann wird koordiniert. Mhm. Werden dann Schritte mit den einzelnen isolierten Bewegungen wieder zusammengesetzt.
So eine einzelne Unterrichtseinheit oder Stunde, wie lange geht es? Was sind die 90 Minuten, zwei
also
Stunden?
Also für die Anfänger mache ich meistens 60 Minuten und für die so fitter sind, die dürfen dann 75 und die Masterclass macht 1,5 Stunden.
Mhm. Eine Doppelstunde Schule.
Ja, genau. Ja, nee, also das muss sein, weil sonst wir können so viel machen und 1,5 Stunden ist eh wenig in der Woche.
Also und wie viel, ich nenne es jetzt mal bei der Masterclass, wie viele Doppelstunden umfasst denn Ihr Kurs? Wie viele Doppelstunden, also sagen wir, oder wie viele Wochen?
Das ist durchgehend. Das ist durchgehend. Also nur über die Volkshochschule?
Nein, ich meine jetzt, über zum Beispiel Volkshochschule ist das dann 6 Wochen oder?
Das sind meistens 10, 12, das heißt immer ein Semester. Mhm. Je nachdem, wie viele Montage oder Donnerstage, wie es halt gerade liegt. Ne?
Aber manchmal ist es doch so, bei manchen Kursen, dass die Leute, die Teilnehmerinnen in diesem Fall, eine Aufführung machen. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, machen wir regelmäßig. Mhm. Klar, man will sich auch mal irgendwo zeigen, was man gelernt hat.
Ja, jetzt kommen wir natürlich zu dem Stichwort, Sie sind auch Choreografin, zumindest steht sie auf meinem schlauen Zettel.
Genau, genau.
Erzählen Sie doch da mal ein bisschen was dazu.
Ja.
Ja.
Also Choreografie ist schon eine eigene Kunst. Man muss nicht zwingend auch Choreograf sein, wenn man gut tanzen kann. Also man kann sich auch von Choreografen, von talentierten Choreografen Choreografien machen lassen. Das haben wir früher auch gemacht. Also meine frühere Gruppe oder so, wir haben Choreografen geholt und haben uns von denen was choreografieren lassen. Und ja, durch diese Lehrer habe ich dann eben auch sehr viel gelernt, wie man choreografiert, auf was man achten muss und auch dieser Ideenpool, ja, wie man es interessant macht. Da gibt es einfach auch Handwerkszeug, wie man das lernen kann. Genau, je nachdem. Ja. Welcher Stil. Ja, wir machen Aufführungen, also mindestens einmal im Jahr haben wir ein 1001-Kissenfest. Genau, den Begriff habe ich geklaut von der Tanzoase Hamburg. Ja, weil wir haben nicht so viele Sitzplätze und dann nehmen wir Kissen mit und dann heißt es 1001 Kissenfest. Mhm. Genau, wir haben inzwischen 16. Kissenfest war dieses Jahr, das ist im April. Und ja, jetzt haben wir dann Aufführungen bei der Kulturnacht natürlich, da machen wir immer mit. Dann gibt es abends 3 Shows und dann haben wir eine große Show am 3. Oktober. Da feiere ich 20 Jahre Oriental Dance Art. Das ist meine Ausbildung für Lehrerin. Ich habe ja dann irgendwann angefangen, selber Lehrerinnen auszubilden, damit die nicht alle die gleichen Fehler machen, die ich gemacht habe.
Okay, Choreografie, da denke ich jetzt natürlich an so ja, das klassische Ballett, Schwanensee und die Frau Seibert hat uns ein ganz witziges Lied mitgebracht. Ob es witzig ist, weiß ich jetzt nicht, aber der Titel ist witzig. Der Titel ist witzig, Türkisch Schwanensee.
Ja, genau.
Das war jetzt wirklich unschwer, als Schwanensee zu identifizieren, auch wenn die Instrumentation mit Sass und diesen Tabla-Trommeln und Ut und was da alles mitspielt und diese Flöten, war ja eigentlich ganz, einerseits konnte man es schon als türkisch identifizieren, aber andererseits, es war Schwanensee. Genau. Haben Sie das auch schon getanzt?
Das haben wir auch schon getanzt, ja, genau.
Das finde ich jetzt also auch. Nee, wirklich, aber es ist erstaunlich und ich meine, vorher haben wir ja auch dieses Pretty Woman Bollywood Ding gehört, das gehört ja auch dazu. Frau Seibert, Sie haben auch ein bisschen was über Bauchtanz geschrieben.
Genau, ja. Das ist ja eben, wie ich vorher schon gesagt habe, daraus entstanden, dass so viele verschiedene Gerüchte immer die Runde gemacht haben. Jeder hat, vor allem jeder Orientale, hat es ein bisschen anders erzählt. Und die einen haben gesagt, ja, der Hagala geht so und man trägt den Stock da und die Männer gehen immer hinter den Frauen oder vor den Frauen. Und also es gab irrsinnig komische Geschichten teilweise über Sinn und Zweck und Kleidung und Traditionen und so, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, ich fahre da selber hin und ich schaue mir das selber an. Und dann konnte mir keiner mehr was erzählen. Und dann, wie gesagt, habe ich ja, das heißt wir, meine Partnerin Basima und ich aus Biberach, wir haben 1995 diese Lehrerinnenausbildung angefangen. Und denen muss man ja auch handfeste Informationen bieten und nicht irgendwelche Wischiwaschi-Gerüchte. Und dann haben die immer so Infoblätter, lose Blätter gekriegt. Und diese lose Blätter sind immer ergänzt worden, je mehr Infos ich gesammelt hatte. Und irgendwann habe ich gesagt, da mache ich jetzt ein Buch draus. Ist besser, wenn es gebunden ist.
Kleidung, solche Sachen haben Sie auch gerade angesprochen. Und ich habe Sie ja in der Vorstellungsrunde schon gesagt, dass Sie sich neben orientalischem Tanz auch mit orientalischer Folklore befassen. Was machen Sie denn da? Was hat man dort
darunter zu verstehen? Das gehört eigentlich schon, ist Teil des orientalischen Tanzes, so wie ich ihn verstehe. Also viele Bewegungen aus der Folklore fließen ja ein in den klassischen Tanz. Oh, das sind halt die, also klassische Folklore, sag ich jetzt mal klassisch, soweit man das so nennen kann. Es sind halt die Volkstänze aus den jeweiligen Ländern, aus Marokko, aus Tunesien, aus Ägypten.
Also Tänze, jetzt nicht irgendwelche sonstigen Gebräuche?
Nö, Tänze. Tänze. Rein die Tänze, ja. Genau.
Okay, als nächstes haben wir auf unserem Musikplan Ungarisch Gypsy. Bevor wir das abspielen, wie passt das in dieses ganze Schema rein?
Ja, das ist interessant, ja, weil Zigeuner ist ein Dauerbrenner in der orientalischen Tanzszene. Und das ist also eins meiner Fachgebiete auch, Zigeunertanz, mit wo ich mich schon ganz lang damit beschäftige. Also seit 20 Jahren gut. Und da gibt es auch jetzt nächstes Jahr ein Projekt, Dance Like a Gypsy. Da mache ich dann die Zigeunertänze aus Ungarn, Mazedonien, Serbien, Rumänien, Türkei, Ägypten, Russland, Polen.
Überall, wo es Zigeuner gibt.
Genau, aber die Tanzstile von den unterschiedlichen Ländern sind total unterschiedlich.
Ja, also Zigeuner ist nicht gleich Zigeuner, darf ja gar nicht mehr Zigeuner sagen.
Das kommt auf die Zigeuner an. Manche stört das überhaupt nicht und manche
regen sich auf, dass man nicht Sinti und Roma sagt.
Und so. Oder ja, Gypsy wollen sie gerne. Das ist so ein bisschen neutral, aber ich mag immer diese Verenglischungen nicht so. Roma ist wahrscheinlich das Beste, Neutralste. Genau.
Radio Free FM, die Plattform. Es geht heute um orientalischen Tanz und orientalische Folklore und bei uns zu Gast Frau Eva Seibert. Frau Seibert, demnächst ist Kulturnacht und Sie haben mir vorher erzählt, Sie machen mit.
Genau, wir machen jedes Jahr mit. Wir haben am Nachmittag ab 15 Uhr immer stündlich Schnupperstunden zum Mitmachen. Da dürfen alle mitmachen, Kinder, Männer.
Im Tanzoase?
Nein, bei mir in der Tanzoase.
Ah.
In der Karlstraße.
Sie haben also selber das, genau, das haben wir noch gar nicht so angesprochen.
Genau.
Sie haben also selber eine Schule.
Ja. Kleines Tanzoase. Tanzoase Ulm, Karlstraße 56. Genau, das ist am Nachmittag, machen wir Schnupperstunden freie und gibt es Kaffee und Kuchen, orientalisch natürlich. Und am Abend machen wir dann 3 Showblocks, 30 Minuten sowas.
Und ja. Sie machen, wie oft haben Sie das jetzt schon gemacht, seit wie vielen Jahren?
Ich glaube, also 2004 haben wir ein Studio eröffnet und ab 2006 haben wir.
Ja, ja. Also auch schon einige Zeit. Mhm.
Genau.
Also schon 9 Jahre, wenn ich jetzt mal so ganz grob, das heißt die 10. Veranstaltung, ist ja immer ein Jahr dazu rechnen.
Genau.
Ja, jetzt haben Sie ja mich schon wieder neugierig gemacht, beziehungsweise jetzt muss ich nochmal wieder auf das Männerbild zurückkommen. Ich meine, dass Kinder da bei diesem Schnupperkurs mittanzen, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Die haben da sicherlich keine Probleme. Männer?
Ja, da war zum Beispiel Junggesellenabschied, die sind zu mir gekommen. Ja, das habe ich öfter in letzter Zeit, das kommt immer mehr in Mode, diese Junggesellinnen und Junggesellenabschiede, die dann immer so 2 Stunden mit ihrer Gruppe machen bei mir, inklusive Sekt gibt es dann.
Ach so eine einmalige Sache.
Ja, ja. Genau, das buchen die dann immer, die machen dann immer.
Aber jetzt so ein Männerbauchtanzkurs haben sie nicht?
Nein, noch nicht. Also noch es nicht. Haben vielleicht in den Jahren, wo ich das jetzt habe, 1 oder 2 angefragt.
Aber es lohnt sich nicht.
Trauen sich dann nicht, weil ja dann zu viele Frauen da sind. Und ja, die Frauen, glaube ich, sind auch nicht so begeistert. Mhm. Ja, die fühlen sich beobachteter, als wenn man so unter sich ist.
Ja. Nee, bei mir, ich muss zur Information sagen, deswegen frage ich auch so ein Stück weit nach. Ich weiß nicht mal, wie ich da drauf gekommen bin. Das viel geschmähte oder ja auch manchmal gelobte Facebook, da kenne ich einen jungen Amerikaner, Bagoas nennt sich der, und der macht Bauchtanz. Da ist natürlich kein Gramm Fett zu viel. Der hat keine Wampe und hat sehr lange Haare. Also ich habe mal zugeguckt, mal so ist auf YouTube kann man so Sachen angucken. Das sieht richtig gut aus.
Ja, es gibt viele Männer, die Bauchtanzen. Das gibt's schon.
Ja, bloß nicht in Ulm.
Nein, in Ulm nicht. Also Berlin ist so ein Dorado, da gibt es jede Menge. Ja. Klar.
Nach der Kulturnacht steht noch eine weitere Veranstaltung an und da ist auch ein großes Programm und da steht auch zum Beispiel was von Roland, Stargäste, also jetzt Hafla, orientalische Hafla. Was ist überhaupt Hafla?
Hafla ist einfach ein orientalisches Fest.
Also.
Genau.
Okay, aber jetzt mal zu der Veranstaltung. Es steht hier, das kann ich auch vorlesen, Samstag, 3. Oktober 2015, Dansarts Ballettzentrum Willy Brandt Platz 1, 89073 Ulm, das ist nicht so wichtig, Beginn 20 Uhr.
Gerne.
Einfach mal da, wenn Sie zu dieser Veranstaltung ein bisschen was sagen wollen.
Ja, da habe ich jetzt also Gäste aus Duisburg, das ist Roland und Leila Giovanna. Also sie ist Tänzerin, eine wirkliche Koryphäe und er ist ein wirklicher Top-Trommler. Also sie ist die Queen of Shimmies und er ist King of Drums. Nein, also ganz super. Die unterrichten eben auch zu zweit. Also das ist ganz toll, wenn sie tanzt. Die verständigen sich mit Blickkontakt und er macht den richtigen Rhythmus für die nächste Übung. Also das funktioniert wunderbar bei denen. Ja, und dann habe ich noch eine ganz tolle Tänzerin aus Dresden. Genau. Also das sind dann so die Star-Tänzerinnen und dann kommen aber auch sehr gute Tänzerinnen, einfach aus der Region, Gruppen aus Augsburg, aus hier aus Biberach welche, aus Illertissen. Ja, also da sind wir auch gut aufgestellt.
Haben Sie eigentlich eine Homepage?
Ja, www.tanzoaseulm.de.
Ohne Bindestrich alles oder?
Minus Ulm.
Ah ja, okay.
Also Tanzoase minus Ulm.
Und da kann man auch das Programm sehen. Was sind das eigentlich für, ist da eigentlich das Bild vom Programmheft auch drin?
Ja.
Ja? Ja, also dann vielleicht noch 1-2 Worte zu diesem Kostüm.
Das ist ein Gawasi-Kostüm, es ist ein ägyptisches Zigeuner.
Letzte Frage, was habe ich vergessen zu fragen, was liegt Ihnen noch am Herzen?
Nix. Kommen und ausprobieren.
Kommen
zuschauen.
Und ausprobieren. Also, ich sag's nochmal, orientalische Hafla am 3. Oktober, Beginn 20 Uhr im Tanzart Ballettzentrum Willy Brandt Platz.
Und, ja. wer das verpasst, kann jederzeit zu einer Schnupperstunde, zu einer kostenlosen in der Tanzoase vorbeischauen.
So, und passend zum Kostüm haben wir jetzt, haben Sie vorher die richtige Musik ausgesucht, also zu Ihrem Kostüm. Da steht jetzt einfach ägyptisch.
Das steht ägyptisch, das ist jetzt aber eine romantische Ballade. Genau.
Danke, dass Sie da waren, Frau Seibert.
Da,
viel Erfolg,
Spaß
viel Spaß noch weiterhin. Ja. Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.